Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Wir haben eben in der Schriftlesung, was auch der Predigttext ist, über den ich jetzt einige Gedanken mit Ihnen teilen möchte, gehört, wie das Evangelium damals zum ersten Mal nach Europa kam. Philippi, diese Stadt im Nordosten Griechenlands, ist die erste Station auf unserem Kontinent, auf dem, wohin das Evangelium damals kam. Gut für Paulus und seine Reisegefährten, das waren außer ihm noch Silas, Timotheus, und im Vers 11 merkt man dann auf einmal, hier wird was anders, da ist auf einmal von wir die Rede. Daraus schließt man, dass Lukas, der Schreiber der Apostelgeschichte, sich wohl zu diesem Zeitpunkt der Gruppe angeschlossen hat, dass er bestimmte Dinge in der Apostelgeschichte eben aus eigener Anschauung berichten kann, immer dann, wenn dort steht wir. Also diese vier sind es, die die Überfahrt machen und die das Evangelium zum ersten Mal nach Europa bringen. Und das ist durchaus ein bedeutender Schritt. Auch wenn damals nicht die Kontinente in gleicher Weise schon eingeteilt waren wie heute, aber wenn man mal die geschichtliche Entwicklung seit dieser Zeit sich vor Augen hält, dann weiß man, dass Europa für die nächsten zwei Jahrtausende, also ungefähr bis in unsere Zeit, eigentlich so der Kernbereich des christlichen Glaubens wurde. In unserer Zeit ist das anders. Der Kernbereich des christlichen Glaubens wandert aus Europa, nach Afrika, nach Südamerika, teilweise nach Asien. Aber für etwa 2000 Jahre war das so, dass Europa das Kernland des christlichen Glaubens wurde. Und von Europa aus dann viele andere Orte in der Welt erreicht wurde. Afrika südlich der Sahara, Ostasien, Südamerika, Nordamerika, Australien, Neuseeland. Überall kam das Evangelium von Europa aus dann hin. Also ein ganz gewichtiger Schritt, dass das Evangelium erstmal überhaupt hierher kommt. Nun gibt es sicherlich eine Reihe von Menschen, vielleicht sogar viele, die sagen, naja, ob das so ein positiver Schritt war, dass der christliche Glaube nach Europa kam, das lassen wir mal dahingestellt. Die denken dann vor allen Dingen an Glaubenskriege, an Kreuzzüge, an Inquisition und Scheiterhaufen und Ähnliches. Ja? Dazu müssen wir stehen, das hat es in Europa gegeben und unter Mitwirkung und Federführung oft von Menschen, die sich auf den christlichen Glauben beriefen. Ob berechtigt oder unberechtigt, lassen wir jetzt mal offen. Aber im Namen des christlichen Glaubens ist viel Unrecht passiert, ja. Aber das ist nicht die ganze Geschichte. Es gibt auch viele andere Dinge. Europa in der heutigen Form wäre nicht denkbar ohne den Einfluss des christlichen Glaubens. Ich glaube, unser Sozialsystem, in dem wir leben, wäre nicht denkbar ohne Wurzeln im christlichen Glauben. Zur Gesundheitsfürsorge, Sorge für Menschen am Rand. Auch die Menschenrechte und die Freiheitsrechte haben tiefe Wurzeln im christlichen Glauben. Kunst und Kultur haben sich in eine Richtung entwickelt, die zunächst mal Ausgangspunkt im christlichen Glauben fand. Wissenschaftliches Arbeiten, auch glaube ich, manche technischen Entwicklungen, haben in dieser Prägung ihren Ausgangspunkt. Wer sich dafür interessiert und diesen Wurzeln mal ein bisschen weiter nachgehen will, dem kann ich zwei Bücher empfehlen, die sich mit diesem Thema beschäftigen, wie eigentlich Jesus und der Glaube sich auf Gesellschaft und Kultur ausgewirkt haben. Das eine Buch ist von einem amerikanischen Theologen geschrieben, John Ortberg, und heißt Weltbeweger. Und das andere Buch ist von einem Inder geschrieben, dessen Name ist Vishal Mangalwadi. Und das Buch heißt Das Buch der Mitte. Klingt etwas nach einem anderen Inhalt, aber letztlich geht es um das Thema, wie der christliche Glaube Kultur und Gesellschaft prägen. Und ich finde es besonders interessant, wenn das jemand beschreibt, der in einer ganz anderen Umgebung, in einer ganz anderen religiösen Welt aufgewachsen ist. Deswegen kann man beide Bücher sehr empfehlen. Vishal Mangalwadi wird man im Mai auch noch mal in Lüdenscheid erleben können. Er wird in diesem Jahr mal wieder auch für 2 Tage etwa nach Lüdenscheid kommen und es wird da auch 1 oder 2 öffentliche Vorträge geben, wozu ich jetzt schon herzlich einlade. Wenn die Themen und die Termine genauer raus sind, werden wir das in der Gemeinde auf jeden Fall bekannt geben. Aber es ist sehr lohnend, sich damit mal auseinanderzusetzen, was durch den christlichen Glauben eigentlich an Entwicklungen in unsere Welt hineingekommen ist. Auf jeden Fall, dass wir hier als Christen zusammenkommen können, dass wir Gottesdienste feiern, dass wir das Evangelium kennen und sogar in unserer Sprache haben, sogar in vielen verschiedenen Übersetzungen und Auslegungen. Das hat damit zu tun, dass damals Paulus und seine 3 Gefährten diesen Weg gegangen sind. Und dann unzählige andere, die es weitergegeben haben, und wir sind auch erreicht worden. Ich finde diese Geschichte sehr spannend und sehr interessant und man kann in unterschiedlicher Hinsicht daraus sehr viel lernen, habe ich den Eindruck. Ich möchte es unter 3 Überschriften tun. Die erste Überschrift lautet: Gott öffnet Türen. Untertitel: Wie Gott führt. Gott öffnet Türen, wie Gott führt. Wir hatten in dieser Woche das 2. Treffen unseres Bibeltreff und haben dabei eine Einführung, eine Heranführung an das Matthäusevangelium gemeinsam gemacht. Und ein Text, den wir uns im Blick auf das Matthäusevangelium angeschaut haben, war der Tauf- und Missionsbefehl oder Auftrag, der am Ende des Matthäusevangeliums steht. Geht hin und mache zu Jüngern alle Völker. Apostelgeschichte 1,8, ein bisschen anderem Wortlaut: Ihr sollt meine Zeugen sein bis ans Ende der Welt. Und wenn man sich dann mal vor Augen hält, wer war das eigentlich, dem Jesus das gesagt hat? Gut 2 Hände voll einfacher Männer. 11. Sie waren keine 12 mehr, sondern nur noch 11. Und denen sagt Jesus: Und jetzt tragt die Botschaft von mir bis ans Ende der Welt zu allen Völkern. Man denkt, wie soll das gehen? Ein paar Fischer, ein ehemaliger Zolleinnehmer, ein Terrorist, ein ehemaliger und so weiter. Und die sollen die ganze Welt aufmischen? Ist das nicht ein hoffnungsloses Unternehmen? Wie soll das gehen? Und an dieser Stelle 4 Leute, die mit einem Schiff nach Europa fahren, um Europa das Evangelium zu bringen. Welche Chance besteht da? Und heute? Wie können wir eigentlich das Evangelium in unsere Stadt Halfa hineintragen? Auch zu denen, die bis jetzt das Ganze für ziemlich uninteressant halten. Wie kann das überhaupt gehen? Braucht man dazu besonders gute Strategien und Pläne? Gemeindeaufbauprojekte? Ja, auch im Neuen Testament kann man schon manche Pläne und Strategien finden. Paulus war durchaus einer, der sich überlegt hat, wie könnte ich das möglichst gut machen? Also wir lesen dann davon, dass es zum Beispiel Aufteilung gab von Zuständigkeitsbereichen, Galaterbrief, ihr zu den Juden, ich zu den Heiden mit meinen Mitarbeitern, zu den anderen Völkern. Oder wenn man beobachtet, wie Paulus dann vorging, als er reiste, dann schreibt er an einer Stelle mal, mein Plan war es, immer nur dort zu wirken, wo noch keiner vor mir hingekommen war. Wenn man möglichst breite Wirkung haben will, ist doch klar, ist doch gut, wenn nicht alle an den gleichen Ort gehen, sondern eine möglichst breite Streuung passiert. Oder Paulus geht von einer Schlüsselstadt in einem Bezirk zu einer nächsten und wieder einer nächsten. Er geht nicht bis in den hintersten Winkel der Provinz. Er geht in die Schlüsselstädte. Einmal, weil er dort gute Anknüpfungspunkte fand, aber zum anderen auch, weil er davon ausging, wenn hier eine Gemeinde entsteht, dann wird die Ausstrahlung haben. Dann wird das hinausgehen, auch aufs Land. Also klare Strategie. Und als Paulus an die Gemeinde in Rom schreibt, die er bis dahin persönlich noch nicht kennt, da schreibt er den Römerbrief, um mit ihnen eine gemeinsame Basis zu haben, damit sie ihn dann aussenden, weiter bis nach Spanien zu reisen. Also klare Strategie. Spanien war damals für die Menschen das Ende der Welt, zumindest nach Westen. Also Strategie, ja, aber wenn man die Apostelgeschichte liest, dann merkt man, der eigentliche Stratege, das ist nicht Paulus, das ist auch nicht Petrus und die anderen Jünger, der eigentliche Stratege und der eigentliche Führer, der seinen Plan durchsetzt, ist Gott selbst, durch seinen Geist, der interessanterweise in unserem Abschnitt einmal der Heilige Geist genannt wird und dann der Geist Jesu genannt wird. Also so zu dem Thema, inwiefern findet sich Trinität, Vater, Sohn und Geist, eigentlich schon in der Bibel gibt es immer wieder interessante Stellen, dass hier unterschiedslos vom Heiligen Geist, dem Geist Gottes und dem Geist Jesu gesprochen werden kann, was sich dann später in Bekenntnissen niedergeschlagen hat, dass der Geist eben vom Vater und vom Sohn gesandt wird. Nur so als kleiner Randhinweis. Gott ist der eigentliche Führer der Strategie. Und das ist in diesem Abschnitt ganz schön abzulesen und darum habe ich gedacht, aus diesem Abschnitt kann man sehr schön erkennen, wie Gott eigentlich führt. Sowohl persönliches Leben als auch Gemeinden. Wie führt Gott? Ausgangspunkt ist die Bereitschaft, auf ihn zu hören und sich von ihm führen zu lassen. Das ist für Paulus nämlich klar. Er will nicht seine eigenen Pläne durchziehen, sondern Paulus will Gottes Willen tun. Paulus will das tun, was sein Herr Jesus Christus will. Und das ist auch bei uns die Voraussetzung, dass Gott uns führt, dass wir bereit sind, uns von ihm führen zu lassen. Und dann, klar, dürfen wir dann strategisch überlegen, was könnte gut sein? Was könnte ein sinnvoller, einleuchtender Weg sein? Was könnte eine Form sein, um bestimmte Gruppen von Menschen zu erreichen? Das schließt sich überhaupt nicht aus, sondern ein. Unser vernünftiges, strategisches Überlegen und Planen und letztlich die Führung durch Gott. Denn es wird dann ganz massiv deutlich, dass Gott seinen Plan deutlich macht. Wer sich da noch mal genauer informieren will, der kann sich mal so eine Karte zu den Reisen des Apostels Paulus anschauen. Da sind diese ganzen Ortsnamen, die uns hier eigentlich schleierhaft sind, kann man die zuordnen und dann merkt man Folgendes. Paulus befindet sich im Inneren Kleinasiens, heutige Türkei, und sein Plan ist es, jetzt mal an die Küste vorzudringen. Wahrscheinlich zunächst einfach nach Westen, nach Ephesus. Ephesus, damals ein Kernzentrum, eine ganz wichtige Stadt der damaligen Welt und drumherum noch andere wichtige Städte, Philadelphia, Thyatira und so weiter. Da wollte er hin und dort Gemeinde gründen. Und dann steht hier, aber Gott sagte nein. Gottes Geist wehrte uns. er schloss die Tür zu. Und das ist etwas ganz Typisches, wie Gott führt, ist, dass er Türen zu und andere aufschließt. Und dann hat es keinen Sinn, dass wir immer vor die verschlossenen Türen rennen und meinen, wir müssten mit dem Kopf durch die Wand gehen. Ich wüsste zu gerne, was jetzt das Mittel war, das Gott hier benutzt hat. War es einfach, dass die Reisepläne aus irgendwelchen organisatorischen Gründen nicht klappten, dass die Rahmetetalbrücke gesperrt war oder sonst irgendeine Verkehrsverbindung nicht funktionierte oder wieder Bahnstreik war oder sowas, aber das wird uns nicht gesagt. Waren es äußere Gründe? War es etwas, was einem innerlich klar wurde, dass man merkte, das ist nicht Gottes Weg für uns? War es ein Prophet, einer, der Gottes Wort in die Situation hinein sagen konnte und sagte, nein, das ist jetzt nicht dran? Auf jeden Fall, sie merken, Gott schließt diese Tür. Es geht nicht nach Ephesus. Jahre später kommt Paulus nach Ephesus, einmal hält er sich 3 Jahre dort auf, aber er wird nicht der Gemeindegründer sein, sondern jemand anders wird diese große Stadt als erstes erreichen und dort eine Gemeinde gründen. Okay, sie akzeptieren diese geschlossene Tür und sagen, okay, dann jetzt nach Norden Richtung Bosporus, Byzanz, auch eine wichtige Stadt schon damals, in diese Richtung. Und Gott sagt wieder nein. Und sie akzeptieren es wieder. Vielleicht sind sie auch einfach krank geworden und konnten nicht reisen. Und dann gibt es noch einen Weg, der offen bleibt. Der geht so zwischen den beiden anderen durch. Auch eine gute Reisestraße und der führt nach Troas. Auch am Mittelmeer gelegen und diesen Weg nehmen sie. Eine offene Tür. Sie kommen in Troas an, wissen noch nicht, was sie dort so richtig sollen, ob dort jetzt Gemeindegründung angesagt ist. Auf jeden Fall, dann in einer Nacht hat Paulus einen Traum, eine Vision. Ein Mensch aus Mazedonien, woran auch immer er zu erkennen war, ob an seiner Sprache, an seiner Kleidung oder einfach an dem, was er sagte, bedeutet Paulus, komm herüber und hilf uns. Und jetzt finde ich es ganz spannend, wie geht Paulus eigentlich mit dieser Erfahrung um? Er geht nicht so damit um, wie heute manche Leute oder wir selbst oft. Gott hat mir gezeigt und jetzt müssen die anderen das tun. Nein. So führt Gott nicht. Meistens nicht dadurch, dass er einem zeigt, was er will und alle anderen sollen mitmachen. Nein. Ist interessant, wenn man in die Worte hineinschaut, dann steht da, wir kamen zu dem Schluss, dass uns Gott dazu berufen hatte, dort das Evangelium zu verkündigen. Und was hier in der griechischen Sprache ausgedrückt wird, ist ein ganz nüchternes, gemeinsames Überlegen, Abwägen und dann zu einem Ergebnis kommen. Sicher begleitet von Gebet. Aber es war so, dass eben sie Paulus nicht sagte, ich weiß, was wir so tun sollen, sondern er sagt, heute Nacht hatte ich eine Vision, einen Traum. Könnte das Gottes Reden zu uns sein? Könnte das unsere offene Tür sein? Könnte das der Weg sein, den Gott für uns haben will? Und wir kamen überein. Wir wurden gemeinsam davon überzeugt, dass es Gottes Weg ist. Ich glaube, dass das ein ganz weises Umgehen mit solchen Eindrücken, Gott hat mir gezeigt und Gott will, ist, wenn das so wirklich so ist, kann Gott uns das auch gemeinsam klar machen. Dann wird er unter uns die Überzeugung wachsen lassen und es zeigt für mich, wie wesentlich für eine Gemeinde, aber auch für das persönliche Leben, wenn wir uns von Gott führen lassen wollen, die Gemeinschaft mit anderen Christen ist. Gott führt uns nicht alleine, sondern in der Regel immer auch mit Hilfe von anderen, im Gespräch mit anderen, im gemeinsamen Überlegen, Beten, Hinhören. Sie kommen zu der Überzeugung, das ist Gottes Weg für uns. Vielleicht hätten andere, denen man es erklärt hat, das nicht so gesehen, aber sie haben jetzt gemeinsam die Überzeugung, das ist Gottes Weg für uns und den gehen sie. Und Gott bestätigt es. 2 Bestätigungen. Erstens, sie suchen ein Schiff und finden es sofort, das in die richtige Richtung fährt. Sie müssen nicht erst wochenlang warten, bis endlich ein Schiff in den Hafen fährt, den sie ansteuern wollen. Und als sie sich auf den Weg machen, sind sie in 2 Tagen schon da. Eine Unterbrechung, eine Übernachtung in Samothrake, einer ziemlich felsigen, steilen Insel dort zwischendrin. Und sie schaffen es mit günstigem Wind in 2 Tagen 200 Kilometer weit mit dem Segelschiff zu reisen. Gibt dann einige Kapitel später die Aussage, dass für den Rückweg Paulus mal 5 Tage brauchte. Also sie erleben eine Bestätigung durch Gott, durch die äußeren Umstände. Und wenn man das jetzt mal zusammennimmt, dann hat man eigentlich einen ziemlich guten Baukasten an Elementen, wie Gott uns eigentlich führt. Durch grundsätzliche Bereitschaft, ihm zu folgen, durch vernünftiges Überlegen und Abwägen und strategisches Planen, durch offene und geschlossene Türen, durch direktes Reden, oft aus seinem Wort, aber manchmal auch innerlich zu uns oder vielleicht auch mal durch einen Traum oder eine Vision. Durch gemeinsame Überzeugung, was Gottes Weg für uns ist und dann auch durch Bestätigung des Weges, den wir dann im Vertrauen auf ihn gehen. Nicht immer sind alle Elemente dabei zusammen, aber grundsätzlich sind das, glaube ich, die Dinge, die Gott nutzt, um uns zu führen. Und ich dachte, ist doch eigentlich ein ganz spannendes Thema, auch für uns als Gemeinde. Wohin soll es eigentlich gehen? Wer bei den Allianzabenden an einem oder mehreren dabei war, dem geht doch diese Frage noch nach. Was will Gott eigentlich von uns, von unserer Gemeinde oder von uns evangelischen Gemeinden hier in Halfa? Wo geht's eigentlich hin? Was möchte Gott? Welche Menschen sollen wir erreichen? Welches Engagement möchte Gott von uns haben? Gott, führe uns und zeig uns, was dran ist. Oder der Kirchenkreis hat uns aufgetragen, unter dem Druck der Landeskirche, dass man nicht mehr als Gemeinde für sich denken darf, sondern wir müssen über Kooperationen nachdenken und reden. Wenn in Zukunft noch Pfarrer angestellt werden sollen, dann wird das nur gehen, wenn wir gegenüber unserem Kirchenkreis und der Landeskirche erklären, mit welchen Kirchengemeinden wir in Zukunft strategisch zusammenarbeiten wollen oder nicht. Ja, was ist da dran für uns? Ist es dran, mit Oberbrügge zusammenzuarbeiten? Vielleicht auch noch mit der Gemeinde Brügge Lösenbach? Oder wäre es richtig, mit Kirsbe zusammenzuarbeiten in die Richtung? Oder was ist eigentlich Gottes Weg für unsere Gemeinde? Gott führe uns, dass wir an der Stelle gute Entscheidungen treffen und auf richtigen Wegen gehen. Oder die weitere Entwicklung unseres hauptamtlichen Teams. Matthäa wird nur noch eine begrenzte Zeit bei uns sein. Dann wird sie irgendwo gewählt werden. Ich werde nächstes Jahr in Ruhestand gehen. Was ist dann dran? Öffnet Gott uns Türen oder verschließt er sie? In welche Richtung sollten wir neu denken? Was ist dran? Und im persönlichen Leben, wo will Gott mich, wo will Gott dich gebrauchen? In dieser Welt, in seiner Gemeinde, was ist dran? Wie führt Gott? Der erste Gedanke, durch offene und geschlossene Türen, so führt Gott. Zweiter Gedanke, Gott öffnet nicht nur Türen, Gott öffnet Herzen. Untertitel, wie Glaube entsteht. Als Paulus diesen Traum hat, diese Vision, komm herüber und hilf uns, gab es in Europa keinen einzigen Menschen, der sich gewünscht hat, dass das Evangelium nach Europa kommt. Niemand war daran interessiert, niemand kannte Jesus, niemand wollte das. Trotzdem lässt Gott ihn einen Menschen sehen aus Mazedonien, der um Hilfe ruft. Das heißt, das, was Paulus in diesem Traum, in dieser Vision sieht, ist nicht die Sicht der Menschen in Europa, die sagen, wir brauchen das Evangelium, wir brauchen Gott. Sondern es ist die Sicht Gottes, der deutlich macht, Menschen brauchen das Evangelium. Ich habe im Studium mal einen interessanten Satz gelernt, der ging ungefähr so: Das Evangelium ist nicht die Antwort auf alle Fragen, die wir Menschen haben. Das Evangelium ist die Antwort auf die Frage, die wir Menschen sind. Spannend, mal drüber nachzudenken. Und so glaube ich, an dieser Stelle könnte man so ähnlich formulieren: Die Mission, die missionarische Tätigkeit ist nicht die Antwort auf den Hilferuf, den Menschen schicken, sondern auf den Hilferuf, den Menschen sind. Menschen ohne Gott, sagt die Bibel, stecken in einer Verlorenheit. Hilf uns. Um Hilfe rufe ich nur, wenn ich mir selbst nicht helfen kann, wenn ich mich selbst nicht retten kann. Menschen, sagt die Bibel, sind verloren an sich selbst und ihre eigenen Pläne und Gedanken. Sie sind verloren an die Mächte und Gebundenheiten in dieser Welt. Menschen sind verloren, weil sie sich vom Schöpfer, vom Ursprung des Lebens getrennt haben, von der Quelle des Lebens abgeschnitten sind. Darum sind Menschen verloren. Und wir verlaufen uns am Ende im Nichts, weg von Gott, wenn wir ihn nicht kennenlernen. Und das Evangelium ist die Antwort auf diese Verlorenheit von uns Menschen, auf den Hilferuf, den wir vielleicht gar nicht selber rufen, aber der wir sind. Und ich finde das eigentlich auch einen wichtigen Gedanken für uns heute. Wie viele Menschen um uns herum würden sagen, Gott fehlt mir doch gar nicht. Ich weiß gar nicht, was ich damit soll, mit Glauben. Vergebung, weiß ich nicht, brauche ich, glaube ich, nicht. Vielleicht steckt in ihnen eine Sehnsucht nach Leben und Erfüllung und Sinn, vielleicht aber auch nicht. Aber aus Gottes Sicht braucht jeder Mensch das Evangelium. Und genau deswegen möchte er, dass es weitergegeben wird, dass es an neue Orte kommt, dass es neue Menschen erreicht, auch hier bei uns. Komm herüber und hilf uns. Gib weiter, was Gott dir anvertraut hat. Ich finde eine wunderschöne Definition von dem, was missionarisch wirken und missionarisches Leben ist, in der Verheißung an Abraham: Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Du bist von Gott beschenkt. Gib weiter, was er dir geschenkt hat. Also, Gott möchte, dass Menschen mit dem Evangelium erreicht werden und gerettet werden, Hilfe erfahren, die sie brauchen. Alles fängt relativ unscheinbar an. Sie setzen über von Neapolis bis Philippi, waren es ungefähr noch 15 Kilometer, allerdings über ein ziemlich steiles Gebirge. Wahrscheinlich haben sie das an einem Tag schaffen können und dann kommen sie an und es passiert erstmal nichts, bis der Sabbat kommt. Warum? Das ist wieder Strategie. Wenn Paulus an einen neuen Ort kam, dann war es seine Strategie, nicht irgendwo anzufangen, nicht sich auf den Marktplatz zu stellen und als erstes in der Öffentlichkeit zu predigen, sondern seine Strategie war es, die Menschen aufzusuchen, die diesen Gott schon irgendwie kannten. Die Juden. Die, die diesen Gott kannten aus der Geschichte, aus dem Alten Testament, die mit ihm lebten, die zu ihm redeten, die ihn im Gebet ansprachen, die aber Jesus noch nicht kannten und von ihm noch nichts wussten. Und darum ging er zunächst immer am Wochenende, am Sabbat, in die Synagoge und fing dort an zu predigen. Da fanden sich die Juden ein und um die Juden herum gab es immer noch einen etwas erweiterten Kreis, die sogenannten Gottesfürchtigen. Menschen aus anderem Glaubenshintergrund, die aber fasziniert waren von diesem Glauben an den einen Gott und von seinen Geboten und wie er das Leben gestaltet, die das faszinierend fanden, die sich aber nicht ganz entscheiden konnten, selber Juden zu werden, weil das hatte so viele unangenehme Dinge mit sich im Umgang mit anderen und an Pflichten, die man damit übernahm, dass man diesen letzten Schritt meistens scheute. Was natürlich bedeutete, dass man von der jüdischen Gemeinde immer auch als jemand zweiter Klasse behandelt wurde, nicht so ganz dazu gehörte. Die sogenannten Gottesfürchtigen. Und das waren Leute, die oft sehr offen für die Botschaft von Jesus waren, weil Paulus ihnen sagen konnte, das ist auch nicht das Entscheidende, dass ihr anfängt, bestimmte Regeln einzuhalten und euch beschneiden lasst oder so, sondern Jesus nimmt euch so an. Ihr dürft dazugehören, ganz, nicht zweite Klasse, erste Klasse. Und darum ging Paulus strategisch immer erst am Wochenende in die Synagoge und wenn da Offenheit war und er wiederkommen konnte, dann kam er nächste Woche wieder und es ging weiter. Manchmal wurde er aber auch rausgeschmissen oder man versuchte, ihn umzubringen. Ja, das will er an diesem Wochenende auch tun, aber es ist keine Synagoge da. Warum? Vielleicht kann man es so erklären, Philippi war eine römische Stadt, eine sogenannte Kolonie, wie es in dem Text heißt. Das heißt, da wurden altgediente Soldaten angesiedelt, die in der römischen Armee gekämpft hatten, sich Verdienste erworben und dann einen alten Teil bekamen, ein Stück Land, wo sie leben und wohnen konnten. Sie kriegten eine gewisse Selbstverwaltung in dieser Stadt und sie kriegten lebenslange Steuerfreiheit. Supersteueroasen waren diese Kolonien und das römische Recht wurde hier sehr ernst genommen. Und vielleicht war es so, dass in dieser Stadt Juden einfach keinen Platz und keinen Raum gefunden hatten, um da in größerer Zahl sich anzusiedeln. Es gibt keine Synagoge, weil um eine Gemeinde gründen zu können, musste man damals 11 Männer haben. Drunter 10. Drunter ging es nicht. 10 jüdische Männer. Und erst dann kann man eine Synagogengemeinde gründen. Die gab es hier nicht. Aber Paulus hat irgendwie in der Woche mitgekriegt, es scheint einen Gebetsplatz zu geben, wo sich trotzdem Leute treffen, die mit diesem Glauben in Berührung gekommen sind. Und so macht er sich am Sonntag auf. Dieser Platz war außerhalb der Stadt, weil innerhalb wahrscheinlich keine Versammlungserlaubnis gegeben wurde. Man traf sich an einem Fluss unter freiem Himmel oder war es da ein Gebäude, wird nicht gesagt. Und Paulus kommt hin und findet einen Frauengebetskreis. Scheint es kein einziger Mann dabei. In der damaligen Zeit hätte man wahrscheinlich gesagt, na, ob das ein Anfang sein kann. Aber für Paulus selbstverständlich, das kann ein Anfang sein. So wie Jesus nach der Auferstehung erstmal Frauen begegnet, so sind es Frauen, eine Frau ist es, die als erstes in Europa zum Glauben kommt. Lydia heißt sie, wird sie genannt. Ob es ihr Name war oder Herkunftsbezeichnung, sie kam aus Thyatira, einer Stadt in Kleinasien, also Frau mit Migrationshintergrund, nicht von hier, sondern von dort, die durch Geschäfte hierher gekommen war. Thyatira, eine Stadt, wo Farben für die Kleiderproduktion hergestellt wurden. Berühmt war diese Stadt für ihre Farben, die sie herstellen konnte. Und Lydia hatte eine Boutique mit sehr kostbaren Stoffen, purpur gefärbt. Eine wohlhabende Frau, vermutlich alleinstehend oder verwitwet, sonst hätte wahrscheinlich ihr Mann das Geschäft geführt. Lydia hat Angestellte, Leute, die zu ihrem Haus gehören. Und sie ist eine Gottesfürchtige. Also äußerer Rand der jüdischen Gemeinde. Und das, sagt dann Lukas, war die erste, die in Europa zum Glauben kam. Ihr tat Gott das Herz auf. Spannende Formulierung, oder? Daran wird deutlich, kein Mensch kommt zum Glauben, wenn Gott ihn nicht innerlich dafür öffnet. Das ändert nichts daran, dass wir uns aufgetragen ist, das Wort Gottes weiterzusagen. Und das ändert auch nichts an der Eigenverantwortung jedes Menschen, der das Wort Gottes hört, ob er darauf reagiert oder nicht. Aber damit es wirklich zum Glauben, zum Lebensveränderung kommt im Herzen, im Zentrum der Person, darum dann muss Gott was tun. Und Herz ist nicht wie bei uns sozusagen der Sitz der Gefühle, sondern Herz ist der Sitz von allem. Der Sitz der Gedanken, der Sitz der Entscheidungen, des Willens. Das ist das Zentrum, von dem aus ein Mensch sozusagen regiert wird und lebt und seine Entscheidungen trifft. Und da will Gott ankommen mit seinem Wort und mit dem, was Glauben bedeutet. Und damit das passiert, das haben wir nicht in der Hand. Wenn man das mal versucht, sozusagen hinter sein eigenes Wollen und Entscheiden zu kommen, das schaffen wir nicht. Gott muss einsteigen, Gott muss das Herz öffnen, damit das Wort ankommt. Aber Gott sei Dank, dass Gott das immer wieder tut. Auf Freizeiten, auf Konfi-Freizeiten. Und manchmal auch in einem ganz normalen Gottesdienst. Woran merke ich, dass Gott mir das Herz öffnet? Ich merke es, wenn das passiert, dass ich den Eindruck habe, jetzt redet der Pastor nicht einfach irgendwas da vorne, sondern durch das, was hier gesagt wird oder durch das Lied, was gesungen wird, auf einmal redet Gott selbst zu mir. Auf einmal geht es nicht um irgendwelche anderen Leute, sondern es geht um mich und mein Leben. Es geht nicht um andere Dinge, sondern um mich. Wenn das passiert, dann merken wir, Gott hat mein Herz geöffnet. Und jetzt will er, dass ich darauf antworte. Dass ich ihm sage, danke. Oder dass ich sage, Herr, ich will dir gehören. Du darfst mein Leben gestalten und führen und mich ans Ziel bringen. Das passiert bei Lydia. Gott öffnet ihr das Herz und sie lässt sich taufen. Und alle, die zu ihr gehören, gleich mit. Wäre ein eigenes Thema. Letzter Gedanke. Gott öffnet Türen, Gott öffnet Herzen, Gott öffnet Häuser. Was sagt Lydia? Wenn ihr mich ernst nehmt, also so ein bisschen mit einem zwinkernden Auge, wenn ihr das wirklich ernst nehmt, dass ich jetzt zum Glauben gekommen bin und zu euch gehöre, dann müsst ihr zu mir nach Hause kommen. Dann müsst ihr meine Gäste sein, dann müssen wir das noch in den nächsten Tagen vertiefen. Und die Boutique, das Geschäftshaus, wird zum ersten Gemeindehaus, zum ersten Missionshaus in Europa. Und hier trifft sich dann die erste Gemeinde. Und es wird deutlich, dass sozusagen der Hauskreis, die Hausgemeinde, die kleine Zelle, da wo man miteinander Gott auf Gott hört, sein Wort hört, aneinander Anteil nimmt, miteinander und füreinander betet. Das ist die eigentliche Keimzelle von Gemeinde. Das braucht es eigentlich. Und selbst wenn man mehr Leute ist, diese Elemente braucht es, dass man zusammenkommt, Gemeinschaft erlebt, auf Gott hört, voneinander hört und miteinander mit Gott redet. Wenn es mehr werden, braucht man größere Häuser und trotzdem braucht es eigentlich immer auch diesen überschaubaren kleinen Raum, in dem der Glaube wachsen kann. Und so wird dieses Geschäftshaus zum ersten Gemeindehaus in Philippi. Spannend, was für eine Gemeinde sich da trifft. Die nächste, die zum Glauben kommt, ist eine Sklavin, also unterste soziale Schicht, die als Wahrsagerin gearbeitet hat. Und Paulus hat sie aus dieser Dunkelheit befreit. Die nächsten, die dazukommen, sind der römische Chef des Gefängnisses mit seiner Familie, der zum Glauben kommt. Und aus dem Brief des Paulus weiß man, dass noch andere Leute dazugehörten, ein ziemlich sensibler junger Mann und zwei Frauen, die sich für keinen Streit zu schade waren. Die Paulus ermahnen muss, doch nun mal endlich Frieden zu halten. Eine ganz bunte Mischung, aber so ist das mit Gemeinde. Da kann jeder dazugehören, egal wo er herkommt, egal was sein Leben bisher geprägt hat. Wenn wir zu Jesus gehören, gehören wir auch zueinander. Und diese Gemeinde ist eine ganz besondere Gemeinde. Es ist die Gemeinde, die Paulus persönlich sein Leben lang eigentlich am nächsten steht. Paulus war immer sehr darauf bedacht, nicht in schlechtes Licht zu geraten, zum Beispiel dadurch, dass er von Gemeinden Spenden annahm. Paulus hatte immer Angst, dann denken die, ich will mich an ihnen bereichern, ich arbeite lieber für meinen Lebensunterhalt. Die einzige Gemeinde, von der er Spenden angenommen hat, war die Gemeinde in Philippi. Die durften das, weil Paulus sich klar war, unsere Beziehung ist so gut, die ist so vertrauensvoll, so tief, die werden das nicht falsch verstehen, die wissen, worum es mir geht. So lebt Gemeinde, dass Gott unser Herz öffnet und wir unser Herz und unsere Häuser für andere Menschen öffnen und gemeinsam danach fragen, Gott, was ist dein Wille? Wie führst du mich? Wie führst du uns? Was ist dein Plan auch für uns? Gott öffnet Türen, Gott öffnet Herzen, Gott öffnet Häuser. Lasst uns beten. Herr, wir danken dir für diese Geschichte des Segens, dass Paulus und die anderen damals den Weg nach Europa nicht gescheut haben, dass sie nicht in Kleinasien hängen geblieben sind, sondern dein Wort weitergebracht haben. Und danke für die unzähligen Menschen, die es seitdem weitergegeben haben, von einer Generation zur nächsten, von einer Gemeinde zur nächsten, von einem Ort zum nächsten, sogar bis zu uns hier nach Halfa. Danke, dass du auch uns persönlich erreicht hast mit deinem Wort, durch das Zeugnis und die Weitergabe deines Wortes durch andere Menschen. Danke für diese Menschen, die du gebraucht und geführt hast. Und nun schließe uns immer wieder unser Herz auf für dich und dein Wollen, dein Wort und führe uns auf guten Wegen, uns persönlich in unserem Leben, wo du uns haben und gebrauchen willst, und führe uns auf guten Wegen auch als Gemeinde. Herr, so tu das auch bei uns, dass du Türen öffnest, Herzen und Häuser. Amen.